Thomas Piketty, Kapital und Ideologie. Die Reichen dieser Welt lassen ihr Geld in Steueroasen für sich arbeiten. Manager von Daimler und Co. kriegen Boni, von denen einfache Angestellte nur träumen können. Und Unternehmerkinder knüpfen in Privatschulen Kontakte, während ihre Altersgenossen in überfüllten Klassenzimmern hocken. Eines wird deutlich: Die Gesellschaften des 21. Jahrhunderts sind extrem inegalitär. Dennoch scheint der Abbau sozialer Ungleichheiten bei Politikern keine Priorität zu haben. Wieso ist das so? Die Antwort findet sich in der Ideologie, die unseren Gesellschaften zugrunde liegt. Basierend auf einem starken Leistungsgedanken und dem unbedingten Schutz von Privateigentum werden bestehende Ungleichheiten gerechtfertigt, Debatten über Umverteilung ersticken derweil im Keim. Doch Alternativen sind denkbar. Unsere Blinks werfen dafür einen Blick auf die unterschiedlichen ideologischen Regime der zurückliegenden 300 Jahre. Denn wer aus den Fehlern der Vergangenheit lernt, kann in Zukunft mehr Gerechtigkeit bewirken. Blink Nummer 1. Jede Gesellschaft fußt auf einer Ideologie, die bestehende Ungleichheiten rechtfertigt. Bestimmt hast du auch schon einmal die Meinung gehört, dass es uns heute so gut geht wie nie zuvor. Gewiss, weltweit sind die Alphabetisierungsrate und die Lebenserwartung gestiegen und die Menschen bekommen durchschnittlich ein höheres Einkommen als noch vor 100 Jahren. Doch wenn man genauer hinsieht, steigt die Ungleichheit in vielen Ländern. Was läuft da falsch? Zunächst einmal gibt es in jeder Gesellschaft verschiedene soziale Gruppen, die sich hinsichtlich ihres Besitzes oder ihrer Rechte unterscheiden. Jede Gesellschaft konstituiert ein Ungleichheitsregime. Die Frage lautet, welche Rechtfertigung finden diese Unterschiede? Auf Grundlage welcher Vorstellungen akzeptieren Menschen, dass die einen mehr haben als die anderen? Darauf kann jede Gesellschaft ganz unterschiedliche Antworten geben. In ihrer Gesamtheit werden die Leitgedanken, wie eine Gemeinschaft organisiert sein sollte, als Ideologien bezeichnet. Sie setzen sich aus zwei großen Teilbereichen zusammen. Einer beschäftigt sich mit der politischen Ordnung, also Fragen wie: Wie wird die politische Mitbestimmung der Bürger geregelt? Wer ist Einwohner und wer Ausländer? Welche Rechte haben verschiedene soziale Gruppen? Die zweite Sphäre ist die des Eigentums. Dabei geht es um Dinge wie: Was fällt in den Bereich des Privaten und was in den des öffentlichen Eigentums? Welche Gesetze regeln die Verhältnisse zwischen Eigentümern und Nichteigentümern, zum Beispiel von Vermietern und Mietern? Die Fragen nach der politischen Ordnung und der Regelung von Eigentum sind in einer Gesellschaft eng miteinander verwoben. Sie finden ihren Ausdruck in der Ausgestaltung des Rechts- und Steuersystems, aber auch in anderen Institutionen wie dem Bildungssystem. Wenn wir uns also vor Augen führen, dass jede Gesellschaft selbst festlegen kann, wie ihr Zusammenleben geregelt werden soll, so hat sie es auch selbst in der Hand, wie stark oder schwach soziale Ungleichheiten ausgeprägt sind. Das häufig vorgebrachte Argument, Ungleichheit sei naturgegeben und Teil des menschlichen Fortschritts, greift also nicht. Ungleichheit ist ein Resultat von Politik und Ideologie. Für diese gibt es immer Alternativen. Die meisten heutigen Gesellschaften begründen ihre Ungleichheit mit einer neoproprietaristischen und meritokratischen Ideologie. Das bedeutet, sie propagieren einen unbedingten Schutz von Privateigentum und den Gedanken, dass Ungleichheiten auf individuell unterschiedliche Leistungen zurückzuführen seien. Darauf kommen wir später noch zurück. Wenn wir am derzeitigen Ungleichheitsregime etwas ändern wollen, sollten wir wissen, welche Alternativen schon ausprobiert wurden und welche Lehren sich daraus ziehen lassen. Dabei muss der Blick über den eigenen Tellerrand hinausgehen und aktuelle und frühere Regime in allen Teilen der Welt betrachten. Fangen wir bei den alten Ständegesellschaften an. Blink Nummer 2. Früher gab es trifunktionale Gesellschaften, in denen Adel und Klerus Macht und Besitz unter sich aufteilten. Das Thema Ständegesellschaft weckt bei den meisten Menschen vermutlich Assoziationen mit dem europäischen Mittelalter. Man denkt an Bauern, die bis zum Umfallen schufteten und dennoch kaum mehr als das Nötigste hatten. An Könige, die in prunkvollen Schlössern lebten. Und an die Kirche, die den Menschen Tugenden und Werte vorgab. Doch diese Gesellschaftsform war tatsächlich in nahezu allen Teilen der Welt zu finden, nicht nur im christlichen Europa. Dreigliedrige Ständeordnungen, auch trifunktionale Gesellschaften genannt, gab es in den verschiedensten Variationen. Sie fanden sich ebenso in China, in Japan, dem Hinduismus oder dem Islam. In ihrer Grundform bestanden trifunktionale Gesellschaften aus drei sozialen Gruppen: Klerus, Adel und dritter Stand. Diese übernahmen jeweils unterschiedliche Aufgaben innerhalb einer Gemeinschaft. Der Klerus stellte die religiöse und intellektuelle Führung dar. Er gab Werte und Normen vor und kümmerte sich um Bildung. Beim Adel handelte es sich um die kriegerische Führung. Dieser Stand kontrollierte die Waffen und sorgte für Schutz und Stabilität der Gesellschaft. Der dritte Stand bestand aus Arbeitern und Bürgertum. Er kümmerte sich um die alltäglichen Aufgaben, zum Beispiel Agrarwirtschaft, Handwerk oder Handel. In trifunktionalen Gesellschaften begründeten die Herrschenden die Ungleichheit damit, dass jede Klasse eine ganz bestimmte Funktion erfüllte, ohne die die anderen nicht auskommen würden. Oft verwendeten sie dafür den menschlichen Körper als Metapher. Klerus und Adel stellten Kopf und Arme dar, während der dritte Stand die Beine repräsentierte. Alle arbeiteten zusammen und sicherten so die Stabilität des Systems. Ein weiteres Merkmal trifunktionaler Gesellschaften war ihre Dezentralität. Oft wurde das Leben um Institutionen herum organisiert, die einen gewissen Grad an Autonomie aufwiesen. Dies konnten etwa Dörfer, Festungen oder Tempel sein. Ein wichtiger Punkt ist, dass politische und wirtschaftliche Macht in diesen lokalen Verhältnissen eng miteinander verwoben waren. Klerus und Adel kontrollierten in ihrem Gebiet nicht nur Rechtsprechung und Militär, sondern besaßen auch die Mehrheit an Grund und Boden. Ein typisches Beispiel für diese Ständeordnung war das Ancien Régime, das monarchische Herrschaftssystem in Frankreich vor der Französischen Revolution. Im Jahr 1780, also kurz vor der Revolution, lebten hier etwa 28 Millionen Menschen. Adel und Klerus stellten davon lediglich 1,5%. Der dritte Stand machte 98,5% aus. Obwohl die herrschenden Klassen nur einen geringen Anteil an der Bevölkerung darstellten, besaßen sie zu dieser Zeit knapp die Hälfte aller Ländereien. Mit diesem Besitz gingen automatisch Macht und Einfluss einher. Das sollte jedoch nicht mehr lange so bleiben. Blink Nummer 3. Die Französische Revolution markierte den Übergang von der trifunktionalen zur proprietaristischen Ideologie. Wer nach der Wiedervereinigung in Deutschland aufgewachsen ist, kennt Kriege und Revolutionen nur noch aus Erzählungen. Für viele ist ein tiefgreifender Umsturz des Systems wahrscheinlich nicht einmal mehr vorstellbar. Solch ein bedeutender Umsturz war die Französische Revolution. Das Projekt der Französischen Revolution zielte darauf ab, die Privilegien der ersten beiden Stände abzuschaffen. Dies beschloss die Nationalversammlung in der Nacht vom 4. August 1789. Hoheitsrechte und Eigentum sollten in Zukunft klar getrennt sein. Das bedeutete, politische Gewalt in die Hände eines Zentralstaats zu legen und Privateigentum vor dessen Zugriff zu schützen. Im Zuge der Revolution verlor die Kirche stark an Einfluss. Sie musste ihre Besitztümer fast vollständig abtreten. Der Adel hingegen konnte etwa die Hälfte seines Besitzes sichern. Das lag unter anderem daran, dass damals entschieden werden musste, welche Privilegien noch beibehalten und welche annulliert werden sollten. Als legitim galt, was auf Grundlage eines Vertrages erworben wurde. Die Trennung gestaltete sich allerdings äußerst schwierig, da Eigentum und Hoheitsrechte so eng miteinander verstrickt waren. Nehmen wir nur die Frondienste. Dabei handelt es sich um unbezahlte Arbeitstage, die Bauern für ihre Lehnsherren zu erbringen hatten. Die Revolutionäre hätten diese Hoheitsrechte eigentlich abschaffen müssen, weil sie nicht auf einem Vertrag beruhten. Dabei handelt es sich nämlich um Überbleibsel aus der Zeit der Leibeigenschaft. In der Praxis wurden die Frondienste allerdings beibehalten und lediglich in Pachtzahlungen umgewandelt. Das Fortbestehen vieler Privilegien hing auch mit dem Aufkommen einer neuen proprietaristischen Ideologie zusammen. Dieser propagierte eine Quasi-Sakralisierung von privatem Besitz. Jeder Versuch der Umverteilung wurde daher mit der Begründung abgelehnt, dies könne zu immer weitreichenderen Enteignungen führen, die schließlich die gesamte Gesellschaft ins Chaos stürzen würden. Lieber also gar nicht erst anfangen. Auch das nach der Revolution eingeführte Steuersystem führte dazu, dass sich bestehende Ungleichheiten verfestigten. Die Erbschaftssteuer und Grundsteuer waren rein symbolisch. Beide betrugen lediglich 1%. Reiche Franzosen und Französinnen konnten ihr Vermögen also immer weiter akkumulieren. Die Folge? Nach einem Einbruch durch die Französische Revolution stieg die ökonomische Ungleichheit innerhalb der französischen Gesellschaft zwischen 1800 und 1914 wieder stetig an. Bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs war sie sogar größer als 1780. Bisher haben wir uns den Übergang von trifunktionalen Gesellschaften zur Ideologie des Proprietarismus in Europa angesehen. Aber was ist mit Ländern in anderen Teilen der Welt, vor allem denen, die durch Sklaverei von den europäischen Mächten geprägt wurden? Blink Nummer 4. Sklavenhalterregime waren die inegalitärsten der Geschichte und dies wirkt bis heute nach. Die Sklaverei hat viele Länder nachhaltig beeinflusst. Um das zu bestätigen, muss man nur einmal auf die USA schauen, deren Gesellschaft bis heute von Rassismus geprägt ist. In unserer Analyse darf ein Blick auf dieses dunkle Kapitel der Menschheit nicht fehlen. Schließlich handelte es sich hierbei um die extremste Form von Ungleichheit. Menschliche Zivilisationen begannen schon früh, andere zu versklaven. Überlieferungen aus Mesopotamien und Ägypten im 2. und 1. Jahrtausend vor Christus deuten darauf hin, dass zu dieser Zeit bereits Sklaven gehalten wurden. Im Laufe der Geschichte haben sich unterschiedliche Formen der Sklaverei entwickelt, die mit je eigenen Arbeitsaufgaben und Rechten einhergingen. Im antiken Griechenland gab es Sklaven, die anspruchsvolle Aufgaben im Münz- und Archivwesen übernahmen. Im Osmanischen Reich dienten bis ins 19. Jahrhundert Sklaven im Militär. Die extremste Form von Sklaverei förderte jedoch der transatlantische Sklavenhandel. So hatten die aus afrikanischen Ländern in die USA verschleppten Sklaven keinerlei Rechte. Sie hatten keinen Anspruch auf Eigentum oder Freizügigkeit, durften nicht heiraten und besaßen nicht einmal einen richtigen Namen. Zwischen 1500 und 1900 wurden 20 Millionen Afrikaner als Sklaven gehandelt. Zwei Drittel davon landeten auf der anderen Seite des Atlantiks. Die Abschaffung der Sklaverei in Europa fiel in eine Zeit, als der Proprietarismus schon Fuß gefasst hatte. Der Umgang mit der Abolition trug deutlich die Handschrift der neuen Eigentumslogik. So etwa in Großbritannien. 1833 beschloss dort das Parlament den Slavery Abolition Act. Im Zuge dessen diskutierten die Abgeordneten auch das Thema Entschädigungen. Allerdings nicht für die Millionen Sklaven, die schwerstes Unrecht erfahren hatten, sondern für die Sklavenbesitzer. Tatsächlich zahlte die britische Regierung den ehemaligen Sklavenbesitzern als Ausgleich für ihren Verlust ein Äquivalent zum Marktwert ihrer Sklaven. Die Entschädigungen summierten sich auf 20 Millionen Pfund, was 5% des Nationaleinkommens ausmachte. Dieses Verfahren folgte der proprietaristischen Argumentation, die uns schon bei den französischen Privilegien begegnet ist. Den Schutz von bestehendem Eigentum, wie unrechtmäßig auch immer erworben, rechtfertigten die Eliten damit, dass sonst die Büchse der Pandora geöffnet werden würde. Wenn man die Sklavenbesitzer einfach enteignete, was käme dann als nächstes? Die Ideologie des Proprietarismus führte also dazu, dass die Sklaven aus dem transatlantischen Sklavenhandel und ihre Nachfahren nie eine Entschädigung erhielten. Sklavenhändler konnten ihr Vermögen dagegen behalten, wodurch sich bestehende Ungleichheiten weiter verfestigten. Schauen wir jetzt, wie sich die Kolonialgesellschaften unter europäischer Flagge entwickelt haben. Blink Nummer 5. Europäische Mächte verfestigten in ihren Kolonien große soziale Ungleichheiten. Die lange Zeit der Kolonialreiche begann mit der Eroberung Amerikas und dauerte bis in die 60er Jahre des 20. Jahrhunderts. Auch dort schufen die westlichen Länder starke Ungleichheiten. Die armen Einheimischen hatten hohe Steuern zu zahlen, um den gehobenen Lebensstil der Kolonialisten zu finanzieren. Investitionen in Bildung und Soziales für die Bevölkerung gab es so gut wie keine. Die Einkommensungleichheit erreichte dabei nie dagewesene Höhen. In Saint-Domingue stellten französische Siedler und Sklavenbesitzer um 1780 ein Zehntel der Bevölkerung, vereinnahmten aber 80% des jährlichen Sozialprodukts. Mehr ging auch gar nicht. Die restlichen 20% waren für die Grundversorgung der Einheimischen erforderlich, wenn diese nicht verhungern sollten. Am Fall von Indien lässt sich gut nachvollziehen, wie der Einfluss der Kolonialisten auch den Wandel der außereuropäischen trifunktionalen Gesellschaften zu egalitäreren, modernen Staaten behindert hat. Als die Briten im 18. Jahrhundert die politische Kontrolle übernahmen, gab es in der indischen Gesellschaft unzählige soziale Untergruppen, die Jatis. Dies waren lokale, berufliche und kulturelle Identitäten, die nebeneinander existierten. Die Briten standen dadurch vor einem Problem. Sie hatten Schwierigkeiten, die komplexe indische Gesellschaft zu verstehen. Um ihre Macht zu sichern, mussten sie jedoch ein administratives System aufbauen und Steuern erheben. Also stützten sie sich auf das Kastensystem der Varnas. Bei den Varnas handelt es sich um eine theoretische hierarchische Ordnung aus 4 Klassen. Oben stehen die Brahmanen und Kshatriya, also die Gelehrten und Krieger. Dann kommen Vaishya, die Arbeiter, und zuletzt die dienende Klasse der Shudra. Die Varnas gehen auf das Manusmriti zurück, ein Buch, von dem Forscher heute annehmen, dass es Brahmanen verfasst haben. Es sollte ihre Vorstellung einer idealen Gesellschaftsordnung verbreiten, in der sie selbst eine Machtposition einnehmen würden. Im Jahr 1871 führte die britische Kolonialmacht erstmals eine Volkszählung durch, mit der sie die Jatis in die Varnas einzuordnen versuchte. Je nach Kaste bekamen die indischen Menschen von den Briten Rechte und Pflichten zugeteilt. Bei der ersten Erhebung stellten die oberen Kasten 13% der indischen Bevölkerung. Sie hatten Zugang zu besserer Bildung, hohen Ämtern und religiösen Stätten. Untere Kasten dagegen konnten sogar zur Zwangsarbeit eingesetzt werden. Die von den Briten vorangetriebene Institutionalisierung der Kasten führte zu einer enormen Verfestigung sozialer Ungleichheiten. Bis heute ist der Anteil der oberen Kasten konstant. Bei einer Befragung lag er 2014 immer noch bei 14%. Als nächstes wenden wir uns der Frage zu, warum im 20. Jahrhundert das proprietaristische System in Europa ins Straucheln geriet. Blink Nummer 6. Privateigentum verlor in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Europa massiv an Bedeutung. Ende des 19. Jahrhunderts waren die sozialen Ungleichheiten in Europa hoch. Ähnlich wie die meisten von uns werden die Menschen zu dieser Zeit vermutlich dennoch an ein ewiges Fortbestehen ihrer Gesellschaftsordnung geglaubt haben. Zu verfestigt waren die Verhältnisse, zu stark die Ideologie des privaten Eigentums. Doch dann ging alles ganz schnell. Ein Indikator für die Bedeutung von Privateigentum in einer Gesellschaft ist dessen Marktwert im Verhältnis zum Nationaleinkommen. Vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs lag dieses Verhältnis in Westeuropa beim 6- bis 8-fachen. Ab 1914 sank dieser Wert und betrug nach Ende des Zweiten Weltkriegs in Frankreich nur noch das Zweifache. Dafür gibt es drei Hauptgründe: Kriege, politische Entscheidungen und schwächelnde Investitionen. Durch die Weltkriege wurden zunächst einmal Besitztümer wie Wohnhäuser oder Fabriken zerstört. In Deutschland erklärt dies bis zu einem Drittel der Eigentumsverluste. Zum anderen gab es politische Maßnahmen wie Enteignungen, die das Privateigentum schrumpfen ließen. Dieser Trend begann mit der bolschewistischen Revolution von 1917, bei der ausländische Investitionen für nichtig erklärt wurden. Aber auch in Westeuropa gab es Verstaatlichungen, zum Beispiel in Frankreich, wo die Regierung nach dem Zweiten Weltkrieg Kollaborateure der Nazis enteignete. Zu guter Letzt mussten sich Investoren ab 1914 von ihren Kapitalerträgen verabschieden. Die Kriege kosteten nämlich viel Geld. Um sie zu finanzieren, mussten vermögende Staatsanleihen kaufen. Als die Inflation anschließend stieg, lösten sich die Schulden in Luft auf, sodass viele Anleger ihr Geld nie zurückbekamen. Darüber hinaus gab es Maßnahmen, die das Eigentum gezielt auf Seiten der Wohlhabenden reduzierten. So führten einige europäische Länder Sonderabgaben ein. In Deutschland gab es ab 1948 den Lastenausgleich, der Vermögen von Reichen an Kriegsgeschädigte umverteilte. Des Weiteren erhoben viele Länder erstmals progressive Steuern auf Einkommen und Erbschaften. Dies machte sich bemerkbar. Die Konzentration von Vermögen verringerte sich. Um 1900 besaß das reichste Prozent der Europäer 60% des Privatvermögens. 1950 lag der Anteil nur noch bei 35%. Die getroffenen politischen Maßnahmen waren natürlich ein Resultat chaotischer Umstände. Allerdings waren sie auch ein Zeichen dafür, dass sich die Einstellung der Bürger und Bürgerinnen gegenüber der Eigentümergesellschaft gewandelt hatte. Durch den Ersten Weltkrieg und die Weltwirtschaftskrise mussten die Menschen feststellen, dass der freie Markt und die Heiligsprechung des Privateigentums doch keine so wohlstandssichernde Wirkung hatten wie versprochen. Während die unteren Gesellschaftsschichten Einbrüche bei den Reallöhnen hinnehmen mussten, hatten viele Wohlhabende ihre Ländereien behalten können. Daher befürwortete die breite Masse der Bevölkerung bald, die Reichen stärker am Wiederaufbau der Gesellschaft zu beteiligen. Dies waren ideale Voraussetzungen für ein neues ideologisches System, die Sozialdemokratie. Blink Nummer 7. Von 1950 bis 1980 erlebte der Westen die Blütezeit der Sozialdemokratie. Spulen wir vor zum Ende des Zweiten Weltkriegs, als die Ideologie des Proprietarismus bereits auf breiter Front den Rückzug angetreten hatte. Was dank progressiver Besteuerung und anderer Maßnahmen folgte, war der umfangreiche Aufbau eines Steuer- und Sozialstaats. Bisher hatten die proprietaristischen Ungleichheitsregime des 19. Jahrhunderts hohe Steuern abgelehnt und dafür mit geringen Steuereinnahmen Vorlieb nehmen müssen. 1870 beliefen sich die öffentlichen Einnahmen in den USA und Europa auf nicht einmal 10% der Nationaleinkommen. Die eingenommenen Steuern wurden fast ausschließlich für hoheitliche Aufgaben wie Militär oder Verwaltung ausgegeben. Dies spiegelte die vorherrschende proprietaristische Ideologie wider. Der Staat war lediglich für den Schutz der Eigentumsrechte und die Sicherung der öffentlichen Ordnung zuständig. Dank progressiver Besteuerung stiegen die Einnahmen des öffentlichen Haushalts im Laufe des 20. Jahrhunderts. In den 50er Jahren betrugen die europäischen und US-amerikanischen Staatseinnahmen schon etwa 30% des Nationaleinkommens. Mit der schwindenden gesellschaftlichen Bedeutung von Eigentum hatte sich auch eine neue Staatsrolle entwickelt. Die Menschen erwarteten nun, dass der Staat Ungleichheiten reduziert und Sozialleistungen bereitstellt. Dementsprechend nutzten viele Regierungen die hohen Einnahmen ab Mitte des Jahrhunderts dazu, öffentliche Investitionen zu tätigen und einen Sozialstaat aufzubauen. Dazu gehörte ein egalitäres Gesundheits- und Bildungssystem sowie Sozialleistungen wie Renten- und Arbeitslosengeld. Statt Herrschaftsordnungen, die Privateigentum heilig sprechen und einen ungezügelten Markt favorisieren, hatten sich in den europäischen Ländern vielfältige Formen der Sozialdemokratie entwickelt. Ihre Blütezeit dauerte etwa von 1950 bis 1980. Einer sozialdemokratisch orientierten Politik gelang es, Einkommens- und Vermögensungleichheiten abzubauen und damit das Wirtschaftswachstum voranzutreiben. Trotz der Erfolge hatten die sozialdemokratischen Regime auch ihre Grenzen. Zwei davon waren unzureichende Vermögenssteuern und die verpasste Chance, ein progressives Steuersystem auf internationaler Ebene zu etablieren. Tatsächlich fokussierten die progressiven Steuern in Europa und den USA hauptsächlich auf Einkommen- und Erbschaftssteuern. Die dritte umverteilende Steuerart, die Vermögenssteuer, wurde nur zögerlich angegangen. Dabei ist sie es, die am effektivsten eine dauerhafte Umverteilung von Vermögen innerhalb einer Gesellschaft erreicht. Ein zweiter Fehler der Sozialdemokraten war, auf internationaler Ebene keine Koalition für das progressive Steuermodell zu schmieden. Die umverteilenden Steuersysteme, die sich in den 50er Jahren etablierten, blieben auf den nationalen Rahmen begrenzt. Während 1986 der freie Kapital- und Warenfluss auf europäischer Ebene beschlossen wurde, fehlt von einer gemeinsamen Steuer- oder Sozialpolitik bis heute jede Spur. Diese Versäumnisse haben den Weg bereitet für eine Rückkehr zu steigenden sozialen Ungleichheiten und den Siegeszug einer anderen Ideologie, des Neoproprietarismus. Blink Nummer 8. Heute herrscht die Ideologie des Neoproprietarismus, die finanzielle Intransparenz fördert. Wenn du die drei Länder mit der größten Ungleichheit nennen müsstest, welche würden dir einfallen? Im 21. Jahrhundert gibt es weltweit große Unterschiede, was die Einkommens- und Vermögensungleichheit anbelangt. Während die reichsten 10% in Europa 35% der Gesamteinkommen beanspruchen, erhalten sie in Katar oder Südafrika nahezu 70%. Es gibt also Gesellschaften, die inegalitärer sind als andere. Besonders die ehemaligen Sklavenhalter und Kolonialgesellschaften haben mit großen Ungleichheiten zu kämpfen, ebenso wie die Ölmonarchien des Nahen Ostens. Das darf jedoch über eines nicht hinwegtäuschen. In allen Ländern, auch in Europa, ist die Konzentration von Vermögen und Einkommen hoch und sie hat seit den 80er Jahren zugenommen. Darüber hinaus haben wir zu Beginn des 21. Jahrhunderts ein weiteres Phänomen, das die gesellschaftliche Stabilität gefährdet. Eine enorme finanzielle Intransparenz. Nie war es für die oberen Klassen leichter, Vermögen in Steueroasen vor dem Fiskus zu verstecken. Trotz der Aufdeckung von Skandalen, wie durch die Panama Papers, scheinen die Behörden zu kapitulieren und keine Instrumente zu besitzen, Finanzanlagen systematisch zu erfassen. Hinter all diesen Entwicklungen steckt eine Politik der Liberalisierung und Internationalisierung der Wirtschaft, die seit den 80er Jahren anhält. Sie gründet auf der neuen Ideologie des Neoproprietarismus. Dieser stützt sich in vielerlei Hinsicht auf den Proprietarismus. Auch heute geht es wieder um den absoluten Schutz des Eigentums. Jegliche Debatten über Umverteilungen werden abgeschmettert mit der Begründung, sie würden, wenn einmal eingeleitet, kein Ende mehr nehmen. Um die bestehenden Unterschiede zugunsten der Reichen zu festigen, greift der Neoproprietarismus jedoch auch auf neue Mittel zurück. Zunächst nutzt er die hohe Intransparenz bei Finanzangelegenheiten. Denn wenn niemand genau weiß, wie extrem die Ungleichheiten bei Einkommen und Vermögen wirklich sind, ist die Gefahr eines öffentlichen Aufruhrs gering. Auf der anderen Seite kann die neoproprietaristische Ideologie bei Rufen nach weniger Privateigentum auf das Scheitern des Kommunismus verweisen. Das System der Sowjetunion dient als Schreckgespenst, das niemand heraufbeschwören möchte. Doch dieser Vergleich ist unsinnig, da es unzählige andere Wege zu einer egalitäreren Gesellschaft gibt als den Staatskommunismus. Darüber hinaus ist die Erzählung der Meritokratie als Rechtfertigung für Ungleichheit im Neoproprietarismus besonders stark präsent. Ständig hören wir, jetzt wo theoretisch alle dieselben Rechte und Bildungschancen haben, seien Unterschiede auf individuelle Leistungen zurückzuführen. Wer mehr wirtschaftlichen Erfolg und Vermögen besitzt, habe sich das verdient. Doch Arme werden dadurch stigmatisiert, da ihnen unterstellt wird, dass ihnen schlicht der Fleiß oder die Fähigkeiten fehlten. Nun wissen wir also, welche Ideologie heutzutage die Politik beeinflusst. Doch warum kommen linke Parteien eigentlich nicht dagegen an? Blink Nummer 9. Linke Parteien sprechen heute eher Akademiker als Arbeiter an und treiben ihre ursprüngliche Wählerschaft so in die Arme der Rechten. Es ist doch ziemlich erstaunlich. Soziale Ungleichheiten sind so groß wie lange nicht mehr, doch diejenigen, die im politischen Spektrum am wenigsten davon profitieren, sind die linken Parteien. Um dies zu erklären, müssen wir zur Mitte des vergangenen Jahrhunderts zurückgehen. Nehmen wir Frankreich als Beispiel. In den 50er und 60er Jahren waren die französischen Wählerpräferenzen noch Ausdruck des traditionellen Klassenkonflikts. So wählten Menschen mit niedriger sozialer Stellung die Parteien im linken Spektrum. Die Eliten, also Menschen, die höher gebildet waren, mehr verdienten und mehr besaßen, wählten Parteien aus dem gemäßigt rechten Lager. Der Ausbau des Sozialstaats führte dann zu einer Bildungsexpansion. Immer mehr Menschen gingen aufs Gymnasium und zur Universität, sodass eine neue gebildete Klasse entstand. Und die Stimmen aus den Reihen der Bildungsgewinner wanderten immer mehr zur politischen Linken. Während in den 50ern noch deutlich mehr Menschen mit geringem Bildungsstand links wählten als gebildete Menschen, kehrte sich der Trend ab den 90ern komplett um. Die Linksparteien hatten sich von Arbeiterparteien zu Akademikerparteien gewandelt. Aber warum? Eine Theorie, die die Abkehr der weniger Gebildeten von ihrer alten politischen Heimat zu erklären versucht, ist die nativistische Hypothese. Dieser Erklärung zufolge haben Parteien mit migrationsfeindlichem Profil die unteren Wählerschichten mehr von ihren Ideen überzeugen können. Diese Hypothese lässt jedoch unberücksichtigt, dass Rassismus in den unteren Schichten nicht stärker verbreitet ist als in den oberen. Zudem war die Abkehr ein schleichender Prozess, der bereits einsetzte, bevor es in Europa große Migrationsdebatten gab. Wahrscheinlicher ist, dass die in den vergangenen Jahren erstarkten rechten Parteien Wähler für sich gewinnen konnten, die sich schon vorher nicht mehr von den Linken vertreten fühlten. Damit kommen wir zur sozialen Hypothese. Laut dieser Theorie haben untere Bildungsschichten den Linken den Rücken gekehrt, weil sie sich von ihnen zugunsten anderer sozialer Gruppen vernachlässigt fühlen. Und zwar insbesondere zugunsten der Gebildeten. Ihr Misstrauen wurde dadurch befördert, dass Frankreichs Parti Socialiste seit den 80er Jahren viermal an der Macht war, aber nichts gegen inegalitäre Strukturen in der Bildung unternommen hat. Zum Beispiel gegen Frankreichs Eliteschulen, die mehrheitlich privilegierte Jugendliche aufnehmen und mehr staatliches Geld als andere Universitäten bekommen. Ihre Abschlüsse öffnen Türen zu Führungspositionen im privaten und öffentlichen Sektor und vertiefen die Gräben in der Bevölkerung. Im nächsten Blink sehen wir uns die Gründe für das Erstarken identitärer Bewegungen unter Europas Rechten genauer an. Blink Nummer 10. Der Sozialnativismus ist in Europa auf dem Vormarsch und nur eine Umgestaltung der EU kann ihn bremsen. Wer sich in den vergangenen Jahren für Wahlen interessiert hat, wird mitbekommen haben, dass identitäre Parteien in allen europäischen Ländern stärker werden. Deutschland hat damit ebenso zu kämpfen wie Schweden oder Italien. Auch hier hilft wieder ein Blick über den eigenen Tellerrand, um die Ursachen zu verstehen. Schauen wir dafür nach Polen. Nach dem Ende der Sowjetunion verfolgte die ehemalige kommunistische Regierungspartei in Polen eine Politik der Privatisierung und Wirtschaftsliberalisierung. Ziel war es, schnell die Auflagen eines EU-Beitritts zu erfüllen. So wurden niedrige Unternehmenssteuern und eine Senkung des Spitzensteuersatzes für Einkommen durchgesetzt. Für die unteren Schichten blieben die erhofften Vorteile jedoch aus. Zwar gab es nun Investitionen und Transferleistungen der Europäischen Union, auf der anderen Seite stieg jedoch die Einkommensungleichheit und die Unternehmensgewinne flossen zurück in die Taschen ausländischer Investoren. Als Folge dieser Politik und einiger Korruptionsaffären ist die Linke in Polen seit 2005 bedeutungslos geworden. Stattdessen stehen sich nun zwei Lager gegenüber. Die nationalkonservative Partei Recht und Gerechtigkeit, kurz PiS, die von den unteren Schichten gewählt wird, und die liberal-konservative Bürgerplattform, kurz PO, die ihre Wähler unter den Vermögenden und Gebildeten findet. Die aktuell regierende PiS fällt durch EU- und Migrationsfeindlichkeit auf. Ihre Ideologie lässt sich als sozialnativistisch beschreiben. Dies bedeutet, sie kümmert sich um soziale Maßnahmen, fordert aber gleichzeitig die Rückbesinnung auf eine polnische Identität und lehnt andere Kulturen ab. Der Erfolg der PiS ist auch Ausdruck der Unzufriedenheit mit einer liberalen EU, die die armen Bürgerinnen und Bürger zu vergessen scheint. Wie lässt sich dieser Trend in Europa stoppen? Indem man den Menschen zeigt, dass das Projekt der Europäischen Union einer gerechteren Steuer- und Sozialpolitik dienen kann. Derzeit ist es so, dass die EU keine gemeinsame Steuerpolitik betreibt. Ein Hindernis ist, dass Beschlüsse zur Fiskalpolitik von den Finanzministern einstimmig verabschiedet werden müssen und jedes Land ein Vetorecht besitzt. Die EU muss in Steuerfragen also neu organisiert werden. Die Lösung wäre eine Art Sozialföderalismus. Teilnahmebereite Länder könnten eine europäische Versammlung einberufen, in der die Sitzverteilung des EU-Parlaments und die der nationalen Parlamente proportional abgebildet werden. Diese Institution würde eine gemeinsame Körperschaftssteuer, CO2-Steuer sowie progressive Einkommens- und Vermögenssteuern festlegen. Die Hälfte der Einnahmen könnte an die Länder zurückfließen, um untere Klassen von der Abgabenlast zu befreien. Die andere Hälfte könnte für gemeinsame Projekte wie die Energiewende oder Flüchtlingshilfe aufgewendet werden. Doch Änderungen auf EU-Ebene sind nicht genug. Um Ungleichheiten in unseren Gesellschaften bekämpfen zu können, sollten wir ein neues System in Betracht ziehen. Blink Nummer 11. Wir brauchen einen partizipativen Sozialismus mit mehr Mitbestimmung, progressiven Steuern und weniger Lobbyismus. Wenn eines in den vorigen Blinks deutlich geworden ist, dann, dass Ideologien niemals unerschütterlich sind. Ob trifunktionale Gesellschaften, Kolonialismus oder Kommunismus. Sie alle wurden unter den richtigen Bedingungen von einem anderen System abgelöst. Für eine neue Gesellschaftsordnung, die den Neoproprietarismus und seine inhärenten Ungleichheiten überwindet, gibt es schon erste Ideen. Der Autor Thomas Piketty fasst seine Vorschläge unter dem Schlagwort partizipativer Sozialismus zusammen. Dieser zielt auf eine egalitärere Gesellschaft ab, in der gemeinsames Eigentum, Bildung und Mitbestimmung im Mittelpunkt stehen. Schauen wir uns ein paar Vorschläge an. Zunächst einmal muss die unbeschränkte Konzentration von Privateigentum bekämpft werden. Ein Mittel ist die betriebliche Mitbestimmung von Arbeitnehmern. Wenn Angestellte mit am Tisch sitzen, können sie sich für bessere Arbeitsbedingungen einsetzen und ausufernde Managergehälter unterbinden. Deshalb sollte man die Hälfte der Verwaltungsratssitze für Arbeitnehmer vorbehalten, bei allen Unternehmensgrößen. Um die Akkumulation von Eigentum zu verhindern, brauchen wir außerdem eine progressive Einkommen-, Erbschaft- und Vermögensteuer. Bei der Höhe könnte man sich daran orientieren, was die USA im 20. Jahrhundert zeitweise erfolgreich ausprobiert haben. Wer doppelt so viel Vermögen besitzt wie der Durchschnitt, muss jährlich 1% abführen. Das wäre in Westeuropa ab einem Vermögen von 400.000 Euro der Fall. Ab 2 Milliarden wären es 90%. Anschließend ging es darum, die Einnahmen gerecht umzuverteilen. Denkbar wäre eine Quasi-Erbschaft für alle an ihrem 25. Geburtstag. Mit Erbschaft und Vermögenssteuer könnte man genug Einnahmen generieren, um jeder Bürgerin und jedem Bürger einmalig 60% des Durchschnittsvermögens auszuzahlen. Das wären 120.000 Euro. Genug Geld, um ein berufliches Projekt oder eine Wohnung zu finanzieren. Um grundlegende Änderungen durchzusetzen, ist politischer Wille gefragt. Ein Problem ist, dass Wirtschafts- und Finanzinteressen heutzutage großen Einfluss auf die Politik ausüben. Eine Lösung wäre, die Partei- und Wahlkampffinanzierung umzugestalten. Dafür würde man alle Unternehmens- und Körperschaftsspenden an Parteien verbieten. Auch Privatspenden könnte man deckeln. Stattdessen würden alle Bürgerinnen und Bürger einen Gutschein für demokratische Gleichheit erhalten. Dieser würde jährlich mit einem festen Betrag, sagen wir 5 Euro, aufgeladen. Diese Summe könnte man an eine beliebige politische Gruppierung vergeben. Einziges Kriterium: die Bewegung müsste von einem Mindestanteil der Bevölkerung unterstützt werden. Nicht eingelöste Gutscheine würden anschließend anteilig auf alle Gruppen verteilt. Ziel ist dabei die Förderung einer partizipativen Demokratie, die nicht mehr von wirtschaftlichen Interessen geleitet wird. Mit diesen und weiteren Prinzipien, die auf den Erfahrungen der Vergangenheit aufbauen, könnten alle Menschen von einer gerechteren Gesellschaft profitieren. Die Kernaussage dieser Blinks, die du gerade gehört hast, ist, dass soziale Unterschiede kein naturgegebenes Phänomen, sondern das Produkt politischer Entscheidungen sind. Diese werden wiederum beeinflusst von bestimmten Ideologien. Um die heutigen Ungleichheiten zu bekämpfen, müssen wir uns die vielfältigen Entwicklungspfade der Geschichte anschauen und daraus ableiten, wie eine gerechtere Gesellschaft aussehen könnte. Zum Beispiel in Form eines partizipativen Sozialismus. Dies waren unsere Blinks zu Kapital und Ideologie von Thomas Piketty. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.